Ja, herzlich willkommen von mir. Ich bin Ben, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und ich freue mich, heute so viele Gesichter hier zu sehen. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch neben mir Bing. Er wird mich heute übersetzen. Vielen Dank, dass du das machst. Ja. Ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht mit Übersetzung, aber Bing meinte, er wird mich da schon gut durchbringen. Ich finde es schön, dass wir mit euch als Gemeinde Gottesdienst feiern und zu sehen, wie viele Christen es doch hier in der Umgebung geht, dass wir zusammen einstehen für unseren Gott. Wir wollen uns heute ein paar Verse aus der Bergpredigt näher anschauen. Wir befinden uns gerade als Gemeinde in einer Predigtreihe über die Bergpredigt, die heißt, wenn der Himmel die Erde berührt. Die Bergpredigt ist eine Zusammenstellung der Lehre von Jesus. Hier geht es darum, was es bedeutet, als Christ zu leben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und bereits hier in unserer Welt ein Stück vom Himmel zu erleben. Den Text für heute schließt den ersten Teil der Bergpredigt, die Seligpreisungen, ab. Lasst uns zusammen die Verse lesen aus Matthäus 5, die Verse 9 bis 12. Ich habe hinten auch, Siegfried, magst du weiter drücken? Scheint gerade nicht zu funktionieren, danke. Ich habe den Text auch auf Vietnamesisch stehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Lasst uns den ersten Vers anschauen. Unsere Aufgabe als Christen ist es, Frieden zu stiften. Wir sollen Friedenstifter sein. Wenn es um Frieden geht, dann kommen mir sofort die Bilder aus der Ukraine, aus Gaza, aus dem Sudan, aus Syrien und Jemen und viele weitere Orte in den Sinn. Orte, wo Menschen kämpfen um Leben und Tod und wo die Aussicht auf Frieden oder ein Leben ohne Krieg sehr weit weg scheint. Ich denke aber auch an meine Familie, die Konflikte in meiner Familie, Situationen in meinem Alltag, wo mir Ungerechtigkeit begegnet, wo keine Versöhnung passiert. Und ich denke an so manche Nächte, wo ich nicht zur Ruhe komme und keinen Frieden mit mir selber finde. Und vielleicht sitzt du heute hier und du bist auch auf der Suche nach einem Frieden für diese Welt, für deine Familie oder auch für dich selbst. Die Bibel sagt uns, die Wurzel allen Friedens ist ein Friede, den nur Gott schenken kann. In Philipper 4, Vers 7 wird dieser Friede näher beschrieben. Es ist ein Friede, der unser menschliches Verstehen übersteigt. Weil es ein Frieden ist, der das und alles, was wir mit Frieden verbinden, auf Erde auf den Kopf stellt. Weil es ein Friede ist, der viel mehr ist und tiefer geht als bloß Ruhe und das Fehlen von Konflikten. Beim Frieden mit Gott geht es um Wiederherstellung der Beziehung mit ihm. Die Trennung von Gott ist der Ursprung allen Unfriedens auf dieser Welt. Und so ist auch der einzige Weg zurück zum wahren Frieden die Versöhnung mit Gott. Deshalb beginnt auch wahrer Frieden immer bei Gott, der sich in Jesus selbst am Kreuz hergegeben hat, damit wir Frieden haben können. Die Wurzel allen Friedens bezieht sich also in erster Linie auf unser Verhältnis, was wir zwischen uns und unserem Gott haben. Und erst wenn wir Gott in unser Leben reinlassen, dann wird er uns Frieden schenken. Was ist das für ein Friede, den Gott uns schenken möchte? Wir haben Frieden, weil wir wissen, dass egal was kommt, Gott bei uns ist und uns niemals verlassen wird. Wir Christen haben Frieden, weil wir all unsere Sorgen und all das, was uns beschäftigt, was uns nicht schlafen lässt, wir ihm abgeben können. Wir haben Frieden, weil wir wissen, dass Jesus uns bedingungslos liebt. Und wir haben Frieden, weil wir wissen, dass nach diesem Leben hier auf der Erde der Himmel auf uns wartet. Was bedeutet es jetzt aber, Friedensstifter zu sein? In erster Linie bedeutet es, dass wir diesen Frieden, den wir bereits erlebt haben in unserem Leben, weitergeben an die Menschen, die noch auf der Suche nach Frieden sind. Dass auch sie diesen Frieden in ihrem Leben erleben und erfahren dürfen und zu Kindern Gottes werden. Friedensstifter zu sein bedeutet in erster Linie zu missionieren und dieses Geschenk der Versöhnung, was wir in Gott haben, was durch Jesus möglich geworden ist, weiterzugeben. Ein zweites, was es bedeutet, Friedensstifter zu sein, ist es, selbst jemand zu sein oder zu werden, der den Frieden, wie Gott ihn definiert, in diese Welt, in unser Umfeld, in unsere Familie, in unsere Freundschaften und zu unseren Kollegen bringt. Und wie das aussieht, das sehen wir in der Bibel in Jesus selbst, der selbst Kind Gottes ist. Ein großes Merkmal von Kindern ist, dass sie ihren Eltern alles nachmachen. Das kann gut sein, kann aber auch manchmal schwierig sein. Ich freue mich zu sehen, wenn meine Tochter Danke und Bitte sagt zu Leuten. Anders sieht es aus, wie wenn etwas nicht sofort klappt, sie beginnt zu fluchen. Ich sage jetzt nicht, von wem sie das hat. Kinder Gottes zu sein, bedeutet Gott als Vorbild zu nehmen und seinen Wegen zu folgen. Also sehen wir auf Jesus. Und wir sehen, wie er Frieden stiftet, indem er denjenigen Vergebung zuspricht, die ihm Unrecht angetan haben. Und am Kreuz ruft er laut, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie gehen wir mit Menschen um, die uns Unrecht angetan haben? Wie nahe liegt doch hier der Gedanke, ihnen einfach aus dem Weg zu gehen, sie zu verurteilen oder es ihnen sogar heimzuzahlen? Und wie schwer ist es doch, ihnen zu vergeben, einen Schritt auf sie zuzugehen. Aber genau hier, an diesem Punkt, stellt Gottes Weg den Weg unserer Welt auf den Kopf, indem er genau das von uns verlangt. Oder schauen wir auf Jesus, wie er mit Menschen umgeht, die sich ungerecht verhalten, die Gesetze brechen, die vielleicht auch Dinge getan haben, die Gott nicht gefällt. Was wir sehen ist, er begegnet ihnen nicht mit Ablehnung, sondern mit Liebe, indem er sie anschaut, indem er sie wahrnimmt als Geschöpfe Gottes, als Verlorene, die wieder auf den rechten Weg zurückgeführt werden müssen. Wie schnell sind wir dabei, Menschen zu verurteilen oder in eine Schublade zu stecken? Und wie schwer ist es doch, sie auf Augenhöhe zu betrachten, zu versuchen, sich in sie hineinzuversetzen, zu fragen, wie ist es denn so weit gekommen, dass diese Person so handelt? Welche Geschichte steckt hinter dieser Person? Sie wie Jesus als Verlorene zu betrachten und anstatt sie zu verbannen, ihnen zu helfen, wieder zurück auf den richtigen Weg zu führen und ihnen Gott zu zeigen. Ein dritter Punkt, wie Jesus Frieden in diese Welt gebracht hat, ist, dass er aufgestanden ist für Gerechtigkeit. Jesus hat aufgedeckt, wo Menschen ungerecht behandelt wurden. In Matthäus 23 lesen wir davon, wie Jesus zu den Führern des israelischen Volkes geht und ihnen vorhält, anstatt sich um die Menschen zu kümmern, nur ihren eigenen Vorteil im Sinn zu haben. Jesus schweigt nicht, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Nein, er steht auf und er wird laut. Trauen wir uns auch, aufzustehen und laut zu werden? Friedensstifter zu sein, bedeutet in erster Linie Gottes Frieden in diese Welt weiterzugehen. Es bedeutet, Menschen mit Liebe zu begegnen, für Versöhnung und Gerechtigkeit zu kämpfen, damit Stück für Stück wir eine Welt schaffen, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Vielleicht geht es dir so wie mir und du hast bei dem einen oder anderen Punkt innerlich etwas zusammengezuckt. Vielleicht, weil du gemerkt hast, dass das eine oder andere doch echt schwer fällt, wirklich im Alltag umzusetzen. Und ich darf dir zusprechen, du bist nicht alleine. Warum das so schwer ist, ist, weil Frieden zu stiften immer einen Preis hat und immer etwas kostet. Lass uns die nächsten Verse zusammen lesen. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Frieden zu erlangen und für Frieden einzustehen bedeutet immer eine Form des Schmerzes und der persönlichen Überwindung. Woher kommt das? Weil Gottes Wege und die Wege, wie wir sie in dieser Welt oft sehen, oft im Gegensatz zueinander stehen. So steht die Bibel und der Friede, den Gott bringt, für Ehrlichkeit, Demut, Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Und dem entgegen erleben wir hier Machtdenken, Egoismus, Stolz und Korruption. Wenn wir Gottes Wegen folgen, dann führt das unweigerlich immer zur Konfrontation. Lass uns mal ein paar Punkte anschauen, wo das sichtbar wird. Der erste Punkt, Frieden für mich selbst zu finden. Wirklich inneren Frieden zu erlangen, das können wir nur erreichen, wenn wir Gott an unserer Seite haben. Und das bedeutet, dass wir unseren eigenen Stolz herunterschlucken müssen und anzuerkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, selbst Frieden herzustellen. Es bedeutet zu bekennen und zu sagen, ich schaffe es nicht. Komm du in mein Leben und schaffe Frieden. Um Frieden in dein und mein Leben zu bringen, das bedeutet loszulassen, Gott zu vertrauen. Und das kostet etwas, weil es bedeutet, dass ich die Kontrolle abgeben muss. Dass ich Gott vertrauen muss und ihm die Führung in meinem Leben anvertrauen muss. Schauen wir uns den zweiten Punkt an. Den Frieden, den wir durch Gerechtigkeit in die Welt bringen sollen. Weil es bedeutet, dass wir aufstehen sollen und nicht schweigen, sondern einzustehen für Gerechtigkeit. Jesus stand auf für Gerechtigkeit und er ging zu den Führern des Volkes Israels. Und was passiert ist, dass sie einen Plan geschmiedet haben, dass sie ihn verhaften ließen, foltern und schlussendlich ans Kreuz genagelt haben. Martin Luther King Jr. war ein Pastor und Bürgerrechtsführer im 20. Jahrhundert in der USA. Und bewegt durch seinen Glauben setzte er sich für die Rechte von afroamerikanischen Menschen ein und stellte sich gegen Rassismus, Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit. Trotz massiver Bedrohung und Widerstand und Verhaftung blieb er standhaft und mutig, bis er dann 1968 ermordet wurde. Wie weit sind wir bereit zu gehen, um für Gerechtigkeit einzustehen? Wie weit sind wir bereit, Opfer zu bringen? Vielleicht müssen wir auch gar nicht erst an diese großen Ungerechtigkeiten dieser Welt denken. Es beginnt bei uns in unserem Alltag, in unseren Begegnungen, die wir haben. Wenn wir hören, wie über andere schlecht geredet wird oder wo Schwächere ausgenutzt werden, dass wir nicht schweigen, sondern aufstehen und für sie eintreten, auch wenn wir dadurch in Konfrontation gehen. Ein dritter Punkt, Frieden, den wir durch Mission in die Welt. Und auch hier sehen wir, wie dieser Auftrag, den Jesus uns gibt, in Matthäus 28, in die Welt zu gehen, diese frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen, ein Schmerz und Opfer mit sich bringt. Annette hat es vorhin schon gesagt, das Stichwort hier ist Christenverfolgung. Ich habe euch mal die Karte mitgebracht, von der sie gerade vorhin gesprochen hat. Das ist eine Grafik von Open Doors, einem Hilfswerk, was sich für verfolgte Christen in der Welt einsetzt. Sie zeigt uns auf, wo Christen im Jahr 2025 am stärksten verfolgt werden. Laut Open Doors sind im Moment 380 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens, Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Und es wird festgestellt, dass diese Zahlen steigen. Wie erleben wir das hier in Deutschland? Wir haben hier Religionsfreiheit, aber trotzdem merken wir zunehmend, dass wenn man für christliche Werte einsteht und den Glauben öffentlich bekennt, dass wir immer mehr Anfeindungen erleben. Dass immer mehr Christen sich nicht mehr trauen, öffentlich dafür einzustehen, aus Angst gecancelt, verleumdet oder ausgegrenzt zu werden. Die Bibel verschweigt dieses Leid nicht. Ganz im Gegenteil, an sehr vielen Stellen redet sie ganz offen darüber, wie es denjenigen ergeht, die Jesus nachfolgen. In Johannes 15, die Verse 18 bis 21 heißt es, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch kennt. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zu dieser Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, dann werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie erkennen den nicht, der mich gesandt. So wie Jesus verfolgt wurde, so wird es auch allen gehen, die ihm nachfolgen. Warum? Weil sie den nicht kennen, der uns ein neues Herz, einen neuen Frieden gegeben hat. Wie gehen wir damit um? Und hier sind wir bei unserem letzten Vers. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Freut euch und jubelt, denn die Belohnung wartet noch auf euch. Und der Lohn des Durchhaltens, des Kampfes und der Schmerzen, die wir in diesem Leben ertragen müssen, wartet auf uns in der Ewigkeit. Dort, wo der ewige Friede sein, das ist das Ziel unseres Lebens. Und gleichzeitig ist es auch der Grund, warum wir durchhalten können. Weil wir wissen, dass wir nicht von dieser Welt sind, sondern unser Zuhause bei Gott ist. Das ist es, was einen Paulus dazu führt, der wegen seines Glaubens im Gefängnis ist, zu sagen, Leben ist für mich Christus und Sterben mein Gewinn. Das führt dazu, dass ein amerikanischer Missionar in Ecuador, Jim Elliot, der im Dschungel für seinen Glauben gestorben ist, einmal gesagt hat, der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Etwas, was ewig ist, was nie vergehen wird. Das Zweite, was uns die Kraft gibt, ist das Wissen, dass wir nicht alleine sind. Mit diesem Leid reihen wir uns ein in eine Geschichte von Verfolgten. Bereits die Propheten in der Bibel wurden wegen ihres Glaubens verfolgt. Die ersten Christen wurden verfolgt und bis heute werden Christen überall auf der Welt. Wir sind Teil einer langen Reihe von Glaubenszeugen. Was uns die Kraft geben soll und ermutigen soll, ebenso wie sie durchzuhalten. Du bist nicht alleine. Und was wir dazu auch wissen dürfen, was Gott uns zuspricht, ist, dass kein Opfer, kein Schmerz umsonst ist, sondern dass Gott durch uns, wenn wir seinen Frieden in diese Welt bringen, wirkt und diese Welt immer mehr zu einem Ort werden lässt, wo der Himmel die Erde berührt. Ein dritter und letzter Punkt betrifft Jesus selbst und die Kraft, die wir durch ihn haben. In Apostelgeschichte 9, Vers 5 wird erzählt, wie Saulus, ein Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Christen zu verfolgen, Gott begegnet in einem hellen Licht. Und Saulus ruft, wer bist du? Und Jesus antwortet, ich bin der, den du verfolgst. Wenn du Leid oder Unfriede in deinem Leben erleben musst, dann dürfen wir wissen, Jesus leidet mit. Er ist derjenige, der mitten in unserem Leid, mitten unter uns ist. Er ist derjenige, der am besten weiß, wie wir uns fühlen und durch was wir gehen. Er selbst wurde wegen seines Glaubens und seines Kampfes für Gerechtigkeit in dieser Welt verlacht, verhöhnt und ausgegrenzt und verraten von seinen engsten Freunden. Er wurde gefoltert und schlussendlich ist er gestorben, damit wir leben können, damit wir Frieden in unserem Leben erleben können. Und dieselbe Kraft, die Jesus das hat durchhalten lassen, steckt nun in uns. Und an dieses Ereignis erinnern wir uns und erinnern uns sich Christen überall auf dieser Welt seit 2000 Jahren im Abendmahl. Im Abendmahl kommen wir zusammen. Und wir denken daran, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und um uns daran zu erinnern und uns immer wieder auf Gott neu auszurichten, wollen wir das auch heute zusammen feiern. Die Seligpreisungen, sie rufen uns auf Frieden in diese Welt zu bringen. Wir sollen Friedenstifter sein, auch wenn das bedeutet, nicht verstanden zu werden oder Widerstand zu erleben. Aber wir dürfen wissen, dass der Lohn und das Ziel unseres Lebens noch auf uns wartet. Und dass Gott uns bis dahin die Kraft gibt und selbst unsere Kraft ist, mutig zu sein und nicht aufzuhören, diesen Frieden weiterzugehen. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Danke Gott, dass du Frieden für unsere Welt gebracht hast. Danke, dass wir durch dich Frieden in unser Leben und in unserem Umfeld erleben dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, wo wir selbst aber Leid erfahren müssen. Danke, dass du uns die Kraft gibst, durchzuhalten. Hilf uns immer wieder daran zu erinnern, was du für uns getan hast. Amen.